Tja, die letzte Nachricht, Frau Sikorski, hat ja einen gewissen, tieferen Wahrheitsgehalt. Der Deutsche Musikverlegerverband veröffentlicht ja gerade unter dem Label Musik macht intelligent beim Schott-Verlag, glaube ich, zufälligerweise, ein Buch von eben jenem Musikprofessor, wo behauptet wird, tja, das ist das, was uns voranbringt, auch in der politischen Argumentation. Der Bastian hat das allerdings selbst im Grunde genommen dementiert. Wie kommen Sie damit zurecht?
Erstens muss ich sagen, dass es nicht der Deutsche Musikverlegerverband ist, der das alleine trägt, sondern es ist der Deutsche Musikrat und das ist eine groß angelegte Studie gewesen. Und das ist also ein richtiges Forschungsergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und es ist eben doch sehr spannend untersucht worden, dass eigentlich Musik doch eine ganze Menge auch in den Menschen bewirkt. Und das merkt man ja auch immer wieder, dass Gott sei Dank inzwischen Musik auch zu Heilzwecken eingesetzt wird. Sonst gäbe es die ganze neue meditative Musikbewegung nicht. Und ich glaube, jeder weiß, dass für ihn doch die Musik was ganz Besonderes ist. Mein Traum ist immer, um mal den wirklichen Wert von Musik darzustellen, einen musikfreien Tag auf der Welt zu machen.
Das wird so schwierig sein, wie es schwer ist, einen fernsehfreien Tag herzustellen oder einen autofreien. Aber Spaß beiseite. Und ich will das jetzt auch nur noch ganz kurz antippen. Ich war selber bei einer Diskussion auf dem Panel und habe die moderiert, wo Bastian ausdrücklich gesagt hat, solche Schlüsse könne man aus seinen Forschungsergebnissen nicht ziehen. Ich glaube auch insgesamt sollten wir verantwortungsbewusst genug sein, mit solchen Geschichten sehr vorsichtig umzugehen. Ich bin mit Ihnen völlig der Meinung, dass Musik in sich selbst so viel Kraft und so viel Power hat, dass man sie nicht mit solchen Hilfsargumenten irgendwie weiter betreiben muss. Trotzdem die Frage nach dem kulturpolitischen Auftrag, den Musikverlage haben. Sie fördern Komponisten, Sie sorgen damit ja auch für eine breite, für eine bunte, für eine blühende und innovative Musikszene. Wo bekommen Sie da Unterstützung?
Ja, das fragen wir uns auch manchmal. Das Problem ist, wenn man sich gerade mit dem Thema zeitgenössischer, ernster Musik, wir versuchen ja immer diesen Begriff ja immer wieder neu zu definieren, denn das ist es eigentlich gar nicht.
Nicht kommerziell und unkommerziell, finde ich eigentlich viel besser.
Nein, es gibt auch wunderbare, kommerzielle, ernste Musik. Wir hatten ja vorhin alle über den
kommerziell Jingle. Nutzbare, das ist was anderes.
Ja, ist was anderes. Aber ich glaube, auch jeder Komponist ist irgendwann mal ganz glücklich, wenn seine Musik auch für ihn selbst einen kommerziellen Erfolg hat. Wir haben, wenn Sie die Zahlen der GEMA sehen, es sind 35.000 Komponisten bei der GEMA angemeldet und unter 5% können damit ihren Lebensunterhalt verdienen, mit dem, was sie eigentlich oder was sie meinen, machen zu wollen. Alle anderen müssen noch irgendeinen Nebenberuf machen. Aber jetzt, ich wollte noch mal sagen, diese Aufbau eines Komponisten ist und ein ganz großes Vertrauensverhältnis. Und deswegen ist für mich eben immer wieder die Diskussion darüber, ich muss mich für jedes Werk als Verlag anstrengen. Ich muss mich hinstellen und gut sein. Auch für den Komponisten gut sein. Und sonst gibt er sein nächstes Werk zu einem anderen Verlag. Zum Beispiel, wenn er dann endlich bekannt geworden ist, kann er sich ja an vielleicht einen anderen Verlag, der auf einmal sagt, ich verspreche dir irgendwas Tolles. Und man hat jetzt über viele Jahre was aufgebaut, gemeinsam ein großes Stück des Weges gegangen und auch natürlich finanziell sich engagiert.
Waren Sie so illoyal damals beim Wewerka, Herr Hispos? Sind Sie dann einfach abgehauen, als es Ihnen richtig gut ging?
Nein, das ist ganz sicherlich nicht der Grund gewesen. Ich glaube, ein Komponist tut gut daran, wenn er zu einem Verlagshaus ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann und umgekehrt. Es ist nicht gut, wenn ein Komponist irgendwo seine Hunde und Kinder verstreut hat. Es lohnt sich schon, eine Adresse zu haben, als eine Verlagsadresse zu haben, damit man weiß, wo er zu bekommen ist, wo er zu Hause ist. Das finde ich schon ganz wichtig. Aber Sie sprechen etwas an, auch was Moritz Eggert vorhin kurz hat anklingen lassen. Wir beobachten im Augenblick, dass junge Leute dank des Kopierers, dank des Scanners sich mehr und mehr verselbstständigen und den Verlag selbst nicht suchen. Und da würde ich die Verlagsleute fragen, habt ihr nicht Sorge, dass euch auf Dauer sozusagen Zukunftsrechte verloren gehen, Rechte auf Zukunft verloren gehen, wenn diese Leute eigene Wege finden und zum Teil auch durch Kooperationen sich so stark verselbstständigen, dass Verlag mehr und mehr von ihnen ausgeschlossen wird.
Ist das auch Ihr Ansatz, ja, genau, Moritz?
Also ich würde da ganz gerne nachhaken, weil ich auch nochmal sagen wollte, dass Ihre Worte, Frau Sikorski, sehr süß in meinem Ohr klingen. Aber die Erfahrung, die viele Kollegen machen und auch ich selber gemacht habe, ist, dass man nicht den Eindruck hat, als junger Komponist bei einem Verlag, dass es heißt, wie können wir jetzt für dieses Stück sorgen, wie können wir diesem Stück helfen oder wie können wir dem Komponisten helfen, sondern es geht, was, oh Gott, der schreibt schon wieder ein Stück, das kostet ja schon wieder Geld und so weiter. Das ist, also da kann, gibt es einige Anekdoten von großen Verlagen, ich nenne keinen Namen, die dann bei großen Komponisten, die plötzlich sagen, ich gebe jetzt die Werke zu einem anderen Verlag, was Sie ja gerade angesprochen haben, die Sektkorken eher knallen lassen, als dass sie sagen, ach schade, jetzt will er die neue Oper nicht bei uns machen.
Ja, ja, die neue Oper ist immer, die neue Oper ist für jeden eigentlich immer das große Problem. Also das eine Oper.
Ja, aber man hat immer das Gefühl, alles ist ein Problem. Das ist alles ein Problem, ob ich nur ein Streichquartett schreibe oder eine Oper.
Darf ich vielleicht ganz kurz aus der Praxis erzählen? Ich habe damals wirklich das Glück gehabt mit dem Hans Werker, der ist mit mir dieses Risiko eingegangen, Stimmenpartituren herzustellen. Hespers wollte also kein Mensch haben. Und er ist das Risiko eingegangen. Ich habe zum Teil Instrumente, die fast nicht mehr praktiziert werden, die habe ich besetzt. Ich habe es also vielfältig schwierig gemacht und da hatte ich damals diesen Verlag, der mit mir diesen risikoreichen Weg gegangen ist. Und ich würde fast fordern und bitten, im Namen junger Kollegen, Verlage, seid so mutig und lasst euch wirklich auf Innovationen ein, die wirklich aus dem Alltag ein bisschen heraustreten, zunächst das Geschäft überhaupt nicht.
Aber die Innovation mit der Stimmpartitur ist ja eine Erleichterung für den Verlag, würde ich sagen. Das ist ja dann nur eine Partitur, die
gut,
für alles...
Gehen wir trotzdem ein bisschen aus dem Detail raus. Mhm.
Aber ich möchte auch noch mal was sagen. Für mich ist ein ganz anderer Ansatz auch ganz wichtig. Zum Beispiel werden die Möglichkeiten, wo diese Art von Musik überhaupt noch öffentlich aufgeführt werden, auch immer geringer. Sie müssen mal sehen, also erstens ist es so, dass in Deutschland auch die Konzerte der zeitgenössischen Musik immer geringer werden. Es ist viel lukrativer, besonders wo jetzt auch die Rundfunkorchester anfangen, darüber nachdenken zu müssen, dass ihre Konzerte voll besetzt sind, dann spiele ich doch lieber einen Beethoven noch mal wieder, als dass ich den neuen Schritt gehe. Und besonders ganz schlimm wird es doch, wenn diese Orchester, die eigentlich einen ganz anderen Auftrag haben, weil sie nämlich öffentlich-rechtlich sind, wenn sie nun meinen, wir sind auch noch Tourneeorchester und ins Ausland wollen sie sowieso mit neuer Musik nicht gehen, weil da nämlich keiner kommt zu den Konzerten, meinen sie.
Herr Seifert.
Ja, ich möchte doch mal die eigentlich spannende Frage unseres Abends stellen. Welche Aufgabe, welche Funktion haben eigentlich Verlage im Verhältnis zu Komponisten? Und da möchte ich einfach den Hinle Verlag, weil er eben doch etwas in dieser Hinsicht Besonderes ist, ausklammern. Sie müssen sich einfach vorstellen, wie Frau Sikorski gerade sagte, der Markt, um es jetzt einfach mal kaufmännisch zu sagen, ist ein sehr kleiner, sehr umgrenzter, wenn Sie so wollen, elitärer Markt. Den gibt es aber, diesen Markt, den gibt es weltweit und die Musik hat den großen Vorteil gegenüber der Literatur, dass sie eben weltweit zu vermarkten ist. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt, es gibt sehr viele kreative Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch auf der ganzen Welt, die ganz viel tolle Musik machen, die selbst Musiker sind, die komponieren und von diesen Komponisten gibt es wieder eine ganz große Anzahl von die sich selbst gerne gedruckt sehen und eben auch von anderen Musikern wiederum aufgeführt sehen wollen. Das ist eine ganz natürliche Haltung eines Komponisten. Jetzt müssen Sie sich doch klar machen, dass ein Verlag, der auf diesem kleinen Markt agiert, nicht jeden Komponisten, auch nicht jeden Zehnten, nicht jeden Hundertsten oder jeden Tausendsten in sein Programm aufnehmen kann, sondern nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Und dann ist es doch ein gutes Recht eines jeden Verlages, der ja davon gerade wiederum lebt, dass er diese wenigen Komponisten in seinem Programm hat, nach seinen Qualitäts, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, Qualitätskriterien auswählt.
Das ist doch ganz klar. Der Komponist, der sich selbst verlegt, hat den Vorteil, seine Musiker heranzuziehen, wie ich es getan habe mit den Multimusikern. Ich hatte nachher 50, 60 Musiker verstreut auf ganz Europa, mit denen ich unterschiedlich arbeiten konnte. Das waren zum Teil sehr innovative und quereinsteigende Leute. Die haben mich aufgeführt, ich habe für sie geschrieben. Daraus haben sich symbiotische Zusammenhänge ergeben.
Aufführungsmöglichkeiten.
Es haben sich Ensemble gebildet. Ja. Ich selbst habe eine Konzertreihe da oben im absolut kalten südgrönländischen Norddeutschland und führe eine Musikreihe durch in Delmenhorst seit 32 Jahren, neue Musik in Delmenhorst, immer am 11.11., damit es die Leute nicht vergessen. Und die uraufgeführten oder aufgeführten Komponisten und die aufführenden Musiker sind oft jünger als das Festival selbst. Das heißt, man tut dann sehr viel engagierter mehr, wenn man alles sozusagen in eigener Hand hat und sorgt dafür, dass das irgendwie auf den Weg geht.
Ist da nicht gerade das Internet dann auch sowohl für den Verlag, um weltweit zu operieren, wie auch für den einzelnen Komponisten das ideale Medium? Herr Seifert, warum nicht?
Nein. Darf ich kurz? Natürlich, wenn es um die Vermarktung geht oder um das Anbieten von Partituren oder Stimmen, ist das ein hervorragendes Medium. Und es wird sich auch in gewisser Weise durchsetzen. Nur Sie müssen sich klar machen, Musiker, die Sie erreichen wollen, die wiederum die neue Komposition aufführen wollen, die müssen Sie ansprechen. Und da hat es natürlich ein arrivierter Verlag, sagen wir mal ein Name, der dafür steht, dass er eben hervorragende Kompositionen, hervorragende Komponisten in seinem Programm hat, wesentlich leichter. Er spricht nämlich die richtigen Leute an. Während wenn Sie als Komponist Ihre neueste Schöpfung in einem möglicherweise sogar noch herstellungstechnisch erbärmlichen Zustand ins Netz stellen, dann erreichen Sie ja zwar die ganze Welt potenziell, aber in Wirklichkeit niemanden.
Naja, aber man hört ja bei Hespus beispielsweise, das dass sich so ein musikalisches Wurzelwerk auch ausbildet. Ja. Mhm.
Ja, da muss ich auch etwas zu sagen, vielleicht für die jungen Leute, die uns ein bisschen mit roten Ohren zuhören. All diese Dinge selbst zu machen als Komponist, setzt auch eine spezifische Begabung voraus. Genau. Eine hohe Disziplin, eine hohe Bereitschaft, wirklich vielfältig mitzudenken, nicht nur künstlerisch zu agieren, sondern auch sehr, sehr stark praxisbegabt zu sein. Und das kann nicht jeder.
Und ich würde sagen, der Verlag ist ja gerade dafür da, um dem Komponisten auch einen ganz Teil der Arbeit abzunehmen. Und unser ganz Großes ist ja immer noch, dass wir weltweit Leute haben, die für uns reisen, die die Konzerte besuchen und die Orchester besuchen und unsere Werke anbieten. Denn eine Uraufführung, das würde sicher jeder Komponist sagen, kriegen Sie ganz einfach, weil das mit diesem Namen Uraufführung, Welturaufführung noch viel besser ist, fast so gut wie Urtext.
Danke.
Dann da bekommen Sie sofort die Möglichkeit, ein Werk zu spielen. Aber die Zweit- und Drittaufführung, das ist die wirkliche Arbeit.
Absolut. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Aber das ist doch wirklich das Thema, über das wir eigentlich reden sollten. Was passiert mit den Verlagen in der Zukunft? Wo geht die Verlagerung hin? Und ich meine, es ist doch ganz klar, dass mit Computern der Notensatz den meisten Komponisten in einer vielleicht nicht notentechnisch perfekten Form, aber so billig wie noch nie. Das heißt, dass die Verlagerung von der Notenherstellung immer mehr zu der Promotion gehen müsste. Und die Promotion, das ist absolut meine Meinung. Und ich finde, wir brauchen Verlager. Also ich persönlich bin absolut für Verlager.
Herr Eckert, bei
uns? Das ist, also ganz kurz nur, weil diese Promotion, das ist das, was ich immer bei den Verlagen anregen möchte, dass sie genau diese Rolle, die sie ja haben, auch traditionell über die Jahrhunderte hinweg, über eine lange traditionsreiche Geschichte bekommen haben, die ja toll ist, dass sie die noch mehr nutzen. Also gerade für die jungen Komponisten, denn das sehe ich wirklich ganz, ganz, ganz selten. Das geschieht mal so in Ausnahmefällen, wenn irgendwie mal einer gerade so gepusht wird. In England kann man das immer wieder mal so ein bisschen erleben, wie einer so mal gepusht wird und dann fällt es wieder runter und so. Aber es gibt diese kontinuierliche Aufbauarbeit, auch für eine größere Gruppe von Leuten, die wichtig ist meiner Meinung nach. Die gibt es zu wenig dafür, dass eigentlich der Notensatz im Grunde billiger wird. Und ich bin gerne bereit, als Komponist mehr von dieser Arbeit zu nehmen, also die Notenherstellung zu erleichtern, indem ich mit Computer arbeite und gleichzeitig mich darauf freuen, dass ein Verlag mich fördert.
Es wäre beispielsweise interessant, wenn alteingesessene und erfolgreiche Verlage bereit sind, im eigenen Interesse eine Art Studiofeld einzurichten, um wirklich sich auf neue Dinge einzulassen.
Das,
begrenzt, überschaubar.
Das war fast ein Appell an Herrn Seifert. Haben Sie da was vor in nächster Zeit? Sie müssen jetzt nicht festlegen, aber Sie können ja ein bisschen was Konstruktivistisches an die Wand malen.
Ich fände das äußerst faszinierend, was Sie sagen. Das würde aber den klassischen Begriff eines Verlegers schon verschieben, sage ich mal. Das würde die Zusammenarbeit verschieben zwischen Komponist und Verlag. Vor offenem Mikrofon würde ich bestimmt jetzt nichts Weitergehendes sagen wollen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die Möglichkeiten, die das Internet bringt, sind in der Tat überwältigend. Aber Sie müssen als Komponist Musiker finden, die sich für Sie einsetzen.